Puppe, wie lange noch? Groß quer Tandem.
Du sollst nicht immer so gemein sein.
Wie lange noch? Das wollen wir gleich sehen.
Wir werden Blei gießen.
Ja,
Blei gießen. Blei her, Blei her, ohne Feierung. Schon da das Blei. Hokus, Pokus, Aqualocus, Abracadabra, 1, 2, 3. Zeigt die Zukunft, liebes Blei. Was ist denn das? Was ist denn das?
Ein Stiefel.
Ein Stiefel? Aha! Na, das Jahr fängt ja gut an.
Auseinander gehen! Auseinander gehen!
Keinen Sechser in der Tasche, bloßen Stempelschein. Durch die Löcher der Kledage kiekt die Sonne rein. Setze dir zum Stempel an, wird das Elend nicht behoben.
Drum links, drei, drei, drum links, drei, drei, wo dein Landgenosse ist. Drei dich ein in die Arbeiter ein, weit Gott, weil du auch ein Arbeiter bist.
Auseinander gehen!
Kamerad, wir sind die Jugend, Kamerad,
Kamerad,
wir sind die Zukunft.
Es an, was zweitens als man denkt. Was du unternimmst, es wird dir nichts geschenkt. Darum leg dich ruhig schlafen oder mach mit allem Schluss. Es kommt alles, wie es kommt. Es kommt alles, wie es muss.
Januar 1933.
Ich war damals 7 Jahre alt und lebte mit meiner Mutter in Ahlbeck, einem pommerschen Fischerdorf und Badeort nördlich von Stettin. Es war ein kalter, neblig-dunstiger Montag, an dem das Dritte Reich begann. Mutter und ich, wir saßen in unserer kleinen Hinterstube mit Blick zum Hof hinaus, aßen Mittag und hörten die Nachrichten um 13 Uhr. Aufgeregt warf ich die Gabel fort und rannte los, um es gleich Onkel Hans zu sagen. Auch Bäcker Spintig und Arno, sein Geselle, Frau Mauksch und Tante Meta erfuhren es von mir. Onkel Hans, sein Führer, ist nun dran. Tante Meta, von der mir ihre gravitätische Statur und ihr hauchdünnes Haarnetz in Erinnerung blieben, eilte ins Haus, um die Hakenkreuzfahne rauszuhängen. Den ganzen Tag lief nun das Radio und abends wurde der große Fackelzug aus der Reichshauptstadt übertragen.
Kurz nach 20 Uhr ziehen die ersten Kolonnen der SA und Hitlerjugend in ihren braunen Uniformen mit Fahnen, Fackeln und Musikkapellen durch das Brandenburger Tor hin zur Wilhelmsstraße, wo der 85-jährige Reichspräsident von Hindenburg und der 43-jährige neue Kanzler Adolf Hitler an offenen Fenstern stehend die Huldigung entgegennehmen. Der SA folgen SS-Verbände in schwarzen Uniformen und Männer vom Stahlhelm, dem nationalistischen Bund der Frontsoldaten, dessen Vorsitzender Franz Selte gerade ins Kabinett Hitler eingetreten ist.
So muss es einmal gewesen sein und so erleben wir es jetzt hier auch. Das ganz Große, dass wir einen geschichtlichen Moment, über dessen Bedeutung wir uns heute vielleicht noch gar nicht klar sind, in diesem Augenblick durch den Rundfunk miterleben. Sie hören jetzt immer, jubelt es aus den zu den Fenstern herauf. Im Leben und immer weiter die Fackeln, der ganze Platz, der ganze Kaiserplatz ist in eine Tageshelle getaucht. Ich hoffe nur, dass unsere Hörer auch nur eine Idee, eine Ahnung davon bekommen durch unser Sprechen, wie es hier aussieht.
Sehen Sie die Menschenmenge, wie sie jetzt auf die Bäume geklettert ist.
Ungeheuer groß dieser Moment ist, dieser Augenblick ist.
Die Bäume sind von jungen Leuten, ausgesprochene, ja, junge Arbeiter sind heraufgeklettert auf die Bäume. Die Bäume sind umsäumt, wie die Trauben hängen die Menschen oben an den Bäumen, um etwas sehen zu können.
Aber denken Sie, dass dieser ganze Fackelzug erst in 2 oder 3 Stunden organisiert worden ist, als ein ganz spontaner Ausdruck dieser Freude. zur Bekräftigung der Tatsache, wohl ja, und Freude darüber, dass die SA und der Stahlherr nun zusammengehen, dass sie sich nun gefunden haben auf einer gemeinsamen Linie für Deutschland. Herr Blei, wir müssen schließen. Wir wollen vor dem Mikrofon uns verabschieden mit dem Wort Heil Deutschland.
Heil Deutschland.
Gerne würde ich die Kollegen von damals heute fragen, was an jenem Tag eigentlich im Rundfunk in Berlin geschah. Wer ordnete die Änderung des Programms, die Übertragung des Fackelzuges an? Gab es Widerspruch? Von wem? Wie kam es, dass die Sender München und Stuttgart den Fackelzug nicht übertrugen? Wer wählte die Reporter aus? Und warum diese, unfähig, auch gar nicht willens zur Distanz? Schließlich war der Rundfunk ja noch frei an diesem Abend. Nehmen wir also nicht als selbstverständlich hin, was noch gar nicht selbstverständlich war.
14 Jahre lang haben die Parteien des Verfalls, des Novembers der Revolution, das deutsche Volk geführt und misshandelt. 14 Jahre lang zerstört, zersetzt und aufgelöst. Es ist nicht vermessen, wenn ich heute vor die Nation hintrete und sie beschwöre, deutsches Volk, gib uns 4 Jahre Zeit, dann richte und urteile über uns. Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre. Und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn. Ich tat es um deiner selbst wegen.
Adolf Hitler, der neue Reichskanzler, am 10. Februar im Berliner Sportpalast. 8 Wochen früher hatten nicht einmal seine Anhänger geahnt, dass der Sieg so nahe war. Im Gegenteil. Bei den Reichstagswahlen im November 1932 hatte die NSDAP eine schwere Schlappe hinnehmen müssen. 2 Millionen Stimmen, 34 Mandate eingebüßt. Und im Dezember war es zwischen Hitler und seinem alten Mitkämpfer, dem Organisationsleiter der NSDAP, Gregor Strasser, zum offenen Bruch gekommen und der Strasser-Flügel hatte die Partei verlassen. Als das Jahr zu Ende ging, schrieb Goebbels in sein Tagebuch:
Die Zukunft ist dunkel und trübe. Alle Aussichten und Hoffnungen vollends entschwunden.
Und als das neue Jahr begann, schrieb die liberale Frankfurter Zeitung:
Der gewaltige nationalsozialistische Angriff auf den Staat ist abgeschlagen.
Doch zu dieser Zeit verhandelte der konservative frühere Reichskanzler Franz von Papen, der gute Beziehungen sowohl zu Reichspräsident Hindenburg als auch zur Schwerindustrie unterhielt, bereits mit Hitler. Am 4. Januar treffen sich Hitler und Papen in Köln, im Hause des Bankiers von Schröder und vereinbaren, gemeinsam eine Regierung zu bilden. Der bekannte Historiker Karl Dietrich Bracher hat diese Zusammenkunft die Geburtsstunde des Dritten Reiches genannt. Während Hitler und Gefolgschaft nun wieder in die Offensive gehen und nach massivem Propagandaeinsatz erreichte Stimmengewinne bei den Wahlen in Lippe Mitte Januar als Zeichen eines neuen Aufschwungs werten, verliert Reichskanzler Schleicher zusehends das Vertrauen des Reichspräsidenten und tritt nach nur 57 Tagen Amtszeit am 28. Januar zurück. Unter dem Einfluss Papens sowie Hindenburgs nähere Umgebung, insbesondere seines Sohnes Oskar, ernennt Reichspräsident Hindenburg nach längerem Zögern Adolf Hitler, dessen Partei immer noch die stärkste Fraktion im Reichstag stellt, am 30. Januar zum Kanzler einer Koalitionsregierung zwischen der NSDAP und der konservativen Deutschnationalen Volkspartei. Der greise Marschall glaubt, gegen eine Alleinherrschaft der Nationalsozialisten genügend Sicherungen eingebaut zu haben. Sein Vertrauensmann von Papen wird Vizekanzler im neuen Kabinett. Schlüsselpositionen wie die Ministerien für Wirtschaft, Finanzen und Justiz, das Außen- wie auch das Wehrministerium, werden den Nazis vorenthalten. Nur 3 Nationalsozialisten stehen 8 Konservative im Kabinett Hitler gegenüber. Als dennoch in letzter Minute ein konservativer Hitlergegner Papen warnen will, entgegnet dieser:
Was wollen Sie denn? In 2 Monaten haben wir Hitler in die Ecke gedrückt, dass er quietscht.
Nicht auf der Welle einer Volkserhebung, auch nicht durch einen Staatsstreich kommt Hitler an die Macht, sondern durch das außerparlamentarische Zusammenspiel konservativ-nationalistischer Klüngel, wirtschaftlicher Interessengruppen sowie einer Kamarilla um Reichspräsident Hindenburg. Die Parteien, das Parlament bleiben unbeteiligt. Reaktionen auf Hitlers Machtantritt. Zunächst die Goebbels-Zeitung Angriff.
Die Größe des gegenwärtigen geschichtlichen Moments kann vielleicht nur der voll begreifen, der sich bewusst ist, an dem überstürzten Gang der Dinge in den letzten 24 Stunden den Hauch der göttlichen Gerechtigkeit verspürt zu haben. Ein Sieg, der mit reinen Händen errungen wurde.
Die Bremer Zeitung der NSDAP.
Der Nationalsozialismus wird mit eisernen Besen auskehren und aufräumen mit den deutschen Staatsbürgern, mit denen man nur mit der Hundepeitsche und dem Stiefelabsatz verkehren kann. Und sie werden ausgelöscht werden.
Die liberale Frankfurter Zeitung.
Es ist eine hoffnungslose Verkennung unserer Nation zu glauben, man könne ihr ein diktatorisches Regime aufzwingen.
Die republikanische Deutsche Republik.
Es hat keinen Sinn, an den Tatsachen zu drehen und zu deuten. Die Gegenrevolution hat ihren Sieg vollendet.
Der sozialdemokratische Vorwärts.
Die Arbeiterklasse, die Demokratie und der Sozialismus sind nicht geschlagen. Stimmungen der Resignation oder der Verzweiflung sind den politisch geschulten Massen der Sozialdemokratie unbekannt. Sie werden kaltblütig beobachten und sich zu entscheidendem Handeln bereithalten.
Die KP-Führung fordert:
Heraus auf die Straße! Legt die Betriebe still. Antwortet sofort auf den Anschlag der faschistischen Bluthunde mit Streik, mit dem Massenstreik, mit dem Generalstreik.
Doch die Gewerkschaftsführer mahnen.
Gewerkschaftsmitglieder, die Lebensinteressen der gesamten Arbeitnehmerschaft stehen auf dem Spiel. Kühles Blut und Besonnenheit sind erstes Gebot. Lasst euch nicht zu voreiligen und darum schädlichen Einzelaktionen verleiten.
Ich war damals 17 und arbeitete als Schriftsetzerlehrling für 18 Reichsmark in der Woche in einer Leipziger Druckerei. Leipzig, das war eine Hochburg der Arbeiterbewegung. Alle meine Kollegen waren selbstverständlich gewerkschaftlich organisiert. Viele Drucker und Setzer gehörten außerdem der SPD an. Unter dem Einfluss meines älteren Bruders fühlte ich mich zu den Kommunisten hingezogen und war einer ihrer Jugendorganisationen, der antifaschistischen Jungengarde, beigetreten. Wir waren junge, wissbegierige Arbeiter, interessierten uns für Literatur, Theater und Malerei, lasen viel, besuchten abends die marxistische Arbeiterschule und diskutierten mit jungen Intellektuellen und Künstlern ganze Nächte durch. Wir träumten von einer Gesellschaft, in der wir die gleichen Chancen wie andere haben würden. Von Gleichheit und Gerechtigkeit, erkämpft durch die Arbeiterklasse, durch die proletarische Revolution. In der Sowjetunion, so glaubten wir, eine Illusion damals noch verständlich, sei eine solche Gesellschaft im Entstehen. Nazi sein, das war für uns nicht drin. Die Nazis waren unsere Feinde. Als ich zusammen mit einem anderen Lehrling am 30. Januar abends von der Arbeit kam, stießen wir an der Petersstraße auf vorbeimarschierende SA-Kolonnen. Wir fingen sofort an, laut zu spotten, unsere Witze über die SA-Leute zu machen. Empört drehten sich einige Leute um, aber ein alter Mann nahm uns beim Arm und sagte: Seid still, Jungs, seid vernünftig, geht nach Hause. Ich bin natürlich nicht nach Hause gegangen, sondern in das Vereinslokal der 4. Bereitschaft der antifaschistischen Jungen Garde im Leipziger Osten, in Neuschönefeld. Dort saßen schon andere Genossen, die meisten von uns waren ja arbeitslos und warteten, wie auch in den nächsten Tagen, auf ein Zeichen der Partei, auf unseren Einsatz im Widerstand, auf ein Zeichen zum Generalstreik. Aber nichts geschah. Wir hörten dann, dass mehrere Genossen, die in der Nacht Fluchblätter mit dem Aufruf zum Generalstreik verteilt hatten, verhaftet worden waren und erhielten die Weisung, erstmal untertauchen, sich nicht bemerkbar machen. Nun trafen wir uns nicht mehr in unserer Kneipe, sondern auf dem Volkmersdorfer Markt und versuchten, bei der Gewerkschaftsjugend, die zunächst weiter existierte, kommunistische Zellen zu bilden. Im Februar fanden noch zwei große Kundgebungen der KPD in Leipzig statt. Es kam wieder zu Zusammenstößen, zu Schlägereien und Messerstichereien mit den Nazis, aber das hatte es ja auch schon vorher gegeben. Niemand von uns empfand den 30. Januar als schwere Niederlage. Wir waren stolz darauf, dass SPD und KPD zusammen die Leipziger Kommunalwahlen Mitte Februar gewannen. Wir waren überzeugt, dass der Spuk nicht lange dauern würde. Meine Freunde, junge kommunistische Intellektuelle, sagten, dass eine solche Bande von Schlägertypen, Gangstern und Halbgebildeten sich an der Macht hält. Nein, das ist undenkbar.
Verflossen die Nacht und der Morgen erwacht, große Flotten mit vollem Programm. Wir großen Matrosen mit Stürmen und Tosen, wir fahren mit Vorhut hinaus. Mörder, Langeschütz und Gewehren, auch Schiffe in Fabriken und Schank. Frag über den Erdbein, frag über die Meere, die Fahne der Arbeiterbahn.
Berlin am Abend des 27. Februar 1933. Im exklusiven Herrenclub nahe dem Reichstag speisen der Reichspräsident und Herr von Papen. Hitler verbringt den Abend bei Familie Goebbels. Nach dem Essen hört man Schallplatten und plaudert. Der Hausherr wird ans Telefon gerufen. Der Reichstag brennt. Zur gleichen Zeit sehen Hindenburg und Papen einen roten Schein im Raum des Herrenclubs. Sie eilen ans Fenster. Aus der Reichstagskuppel schlagen Flammen. Papen, Hitler, Goebbels, Göring, der nationalsozialistische Reichstagspräsident, alles eilt nun zu der Feuerstätte. Vor dem brennenden Gebäude wird ein halbnackter, verstörter junger Holländer, Marinus van der Lubbe, aufgegriffen, der als einzigen Ausweis ein kommunistisches Mitgliedsbuch bei sich trägt und zugibt, der Brandstifter zu sein, von niemand dazu angestiftet. Doch für Göring und für dessen Freunde besteht nicht der geringste Zweifel. Das ist das Signal zum kommunistischen Aufstand. Jetzt wird erbarmungslos durchgegriffen.
Wurde van der Lubbe zum direkten oder indirekten Werkzeug jener, die nur nach einem Vorwand suchten, ihre Gegner zu vernichten? Schickten die Nazis van der Lubbe vor und steckten selbst den Reichstag an? Wir werden es wohl nie erfahren. Aber eines wissen wir, der Reichstagsbrand kam wie bestellt für sie.
Am 31. Januar hatte Goebbels in sein Tagebuch geschrieben, um mit den Roten fertig zu werden, müsse man erst mal abwarten, bis der bolschewistische Revolutionsversuch aufflamme. Im geeigneten Moment werde dann zugeschlagen. Jetzt war er da, der geeignete Moment. Der Reichstagsbrand wurde zum Signal einer Verfolgungsjagd bisher ungekannten Ausmaßes in Deutschland. Hitler rang Hindenburg das Einverständnis zu einer Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat ab, die Göring so begründete.
Seit Anfang Februar entfalten die kommunistischen Funktionäre an allen Orten regste Tätigkeit. Von der Polizei konnte festgestellt werden, dass diese neue Aktivität offen und eingestandenermaßen auf die Entfesselung eines Aufstands hinzielte, der nach einem beschlagnahmten Organisationsplan des internationalen Kommunismus der Übergang zum vollkommenen Bürgerkrieg sein soll. Wir wollen nicht nur die kommunistische Gefahr abwehren, sondern ich will es aussprechen, es wird meine vornehmste Aufgabe sein, die kommunistische Gefahr zu überwinden und den Kommunismus auszurotten aus unserem Volke. Wir haben keine Lust, durch die kommunistische Bestie das deutsche Volk zerfleischen und zerreißen zu lassen.
Die Notverordnung hob sämtliche in der Weimarer Verfassung garantierten Grundrechte auf. Freie Meinungsäußerung, Postgeheimnis, Presse- und Versammlungsfreiheit. Und zwar ohne zeitliche Befristung. Sie führte für politische Delikte die Todesstrafe ein, versetzte Deutschland in einen permanenten Ausnahmezustand. Gestützt auf diese Verordnung vom 28. Februar haben die Nazis ihre Diktatur errichtet. Sie bildete die Grundlage der Hitlerherrschaft und blieb bis zum Zusammenbruch in Kraft. Jeder Mensch, der der Regierung nicht genehm war, konnte jetzt eingesperrt werden, ohne dass Einspruch möglich war.
Schon in der Nacht des Reichstagsbrandes und in den darauffolgenden Tagen und Wochen werden etwa 10.000 Hitlergegner verhaftet, in der Mehrzahl Kommunisten. Darunter der Vorsitzende der KPD, Ernst Thälmann, zahlreiche kommunistische und sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete, linke Schriftsteller und Journalisten. 50.000 SA- und SS-Männer werden per Handschlag vereidigt als zusätzliche Polizeitruppe eingesetzt. Die gesamte Linkspresse wird verboten. Partei- und Gewerkschaftshäuser werden durchsucht, Akten beschlagnahmt, die Büros geschlossen. Über alle diese Aktionen wird ausführlich berichtet, in der Presse und im Rundfunk.
Das Mikrofon der Funkstunde Berlin steht jetzt in den frühen Morgenstunden des 5. April in der übel beleumdetsten Gegend Berlins. Und zwar in der Gegend, die einst die Hochburg des deutschen Bolschewismus war, in der Münz- und Grenadierstraße und in der Schändelgasse, dicht am Bülowplatz. Gerade ist eine größere polizeiliche Aktion eingeleitet.
Eine irrsinnige Angst bei den Kommunisten, bei den sozialdemokratischen Funktionären, bei allen Leuten, die uns seit Jahren unterdrücken wollten, die nationale Bewegung niederknebeln wollen. Bevor sie überhaupt zur Besinnung kommen, sind die einzelnen Suchkommandos, in die Häuser eingedrungen. Alles ist genau vorbereitet. Gleichzeitig werden von jeder Seite, von jeder Straßenecke die Häuser durchsucht. Die Beamten stürmen die Treppen hinauf. Achtung, Polizei, aufmachen! Und dann, nach wenigen Minuten, kurz nach Beginn der Aktion, kommen dann die ersten politischen Gefangenen.
Was die politischen Gefangenen nach ihrer Festnahme erwartete, haben eine Anzahl jener, die damals in die Hände der SA und der SS gerieten, ausführlich beschrieben. Hier der Bericht über die Verhaftung von zwei Gewerkschaftern in Kasseln.
Gegen 16:30 Uhr wurden beide Kollegen durch SA im barschen Tone aufgefordert, sich anzuziehen und zum Verhör mitzukommen. Jede Frage, warum und wohin, wurde mit Maul halten, sonst gibt es eine mit dem Gummiknüppel in die Fresse, beantwortet. Beim Herausführen aus dem Gewerkschaftshaus wurden sie von der Volksmenge als Lumpen, Verräter, Bonzen, Strolche und so weiter tituliert. Sie wurden dann nach den Bürgersälen, einem SA-Heim, gebracht. Dort mussten sie eine Stunde in einem großen Saale warten und wurden in dieser Zeit Zeuge einer Reihe von Misshandlungen, die in einem Nebensaal vor sich gingen. Nach einer Stunde wurde erst K. aufgerufen und in einen 2 Treppen tiefen Keller geführt. Dort erhielt er den Befehl, sich mit dem Gesicht zur Wand zu stellen. Damit wollte man den Eindruck erwecken, dass er erschossen wird. Nachdem bekamen die SA-Leute den Befehl, zufassen und warfen K. auf einen bereitstehenden Tisch. Dann traten 6 Mann, je 3 auf jeder Seite mit Knüppeln bewaffnet, heran und bearbeiteten Rücken, Gesäß und Beine circa 20 Minuten lang. Nachdem musste K. in den Kreis der SA-Leute treten und in den Ruf »Heil Hitler« für unseren Führer einstimmen. Dieselben Vorgänge haben sich auch bei dem Kollegen G. abgespielt. Beide erlitten einen Nervenzusammenbruch. Wer hinterher nicht selbst gesehen hat, wie die Kollegen zugerichtet wurden, kann sich nicht vorstellen, dass man mit solch viehischer Rohheit einen Mitmenschen behandeln kann. Sofort nach dem Abtransport der Kollegen ist der Polizeipräsident von Kassel benachrichtigt worden. Trotzdem hat sich keine Polizei eingefunden.
Die meisten der Verhafteten wurden in neu errichtete Konzentrationslager, KZs, abtransportiert. Auch dies geschieht vor den Augen der Öffentlichkeit. Die Münchner Neueste Nachrichten vom 20. März.
Am Mittwoch wird in der Nähe von Dachau das erste Konzentrationslager mit einem Fassungsvermögen für 5000 Menschen errichtet werden. Hier werden die gesamten kommunistischen und, soweit dies notwendig ist, sozialdemokratische Funktionäre, die die Sicherheit des Staates gefährden, zusammengezogen. Da es auf die Dauer nicht möglich ist und den Staatsapparat zu sehr belastet, diese Funktionäre in den Gerichtsgefängnissen unterzubringen. Im Interesse der Sicherheit des Staates müssen wir diese Maßnahme treffen, ohne Rücksicht auf kleinliche Bedenken. Polizei und Innenministerium sind überzeugt, dass sie damit zur Beruhigung der gesamten nationalen Bevölkerung und in ihrem Sinne handeln.
Ausführlich berichten die Leipziger Neuesten Nachrichten vom 27. April über die näheren Bestimmungen für die Verwaltung der KZs. Die Häftlinge seien von jedem nicht genehmigten Verkehr mit der Außenwelt ausgeschlossen. Begrenzter Schriftverkehr sei zu überwachen, sich der Lagerordnung widersetzende KZ-Insassen seien durch Absonderung, Abnahme von Gegenständen oder Kleidungsstücken oder Fesselung zu bestrafen. Einige der prominentesten politischen Gefangenen, zum Beispiel der spätere Friedensnobelpreisträger Karl von Ossietzky und der Fraktionsvorsitzende der SPD im Preußischen Landtag Ernst Heilmann, kommen nach Bürgermoor und Esterwegen, Konzentrationslager im Moor des Emslandes. Beide, Ossietzky und Heilmann, werden an den Folgen der Folter dort sterben. Ihre KZ-Kameraden dichten im Sommer 1933 das Lied von den Moorsoldaten.
Wohin auch das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum. Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Auf und nieder gehen die Posten. Keiner kann hindurch. Flucht wird nur das Leben kosten. Vierfach ist umzäunt die Burg. Wir sind die Moorsoldaten und sehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und sehen mit dem Spaten ins Moor. Doch für uns gibt es kein Klagen, ewig kann's nicht Winter sein. Einmal werden froh wir sagen, Heimat, du bist wieder mein. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor.
Wir können das einfach nicht begreifen, sagen heute junge Menschen. Wir verstehen nicht, wie das möglich war. Warum die Menschen das alles zugelassen haben. Ich meine, das geschah aus Gleichgültigkeit, Furcht und Zustimmung. Denken wir doch nur an heute. Da werden Menschen unter anderem in Südafrika, in der Sowjetunion und dem Iran gefoltert, von Todeskommandos entführt, wie in Argentinien, El Salvador und Guatemala. Die Mehrzahl aller Bundesbürger zuckt die Achseln, was kann ich da machen, und kümmert sich nicht weiter. Doch damals kam zur Gleichgültigkeit die Furcht hinzu. Ich erinnere mich, dass man schon 1933 mit erhobenem Arm die Fahne grüßen musste, wenn ein SA-Trupp durch die Straße zog. Eines Tages beobachtete ich von einem Hausflur, in dem ich schnell geflüchtet war, einen Mann, der angesichts der Fahne einer solchen vorüberziehenden SA-Kolonne die Hände ruhig in den Taschen ließ. Da sprangen ein paar SA-Leute aus dem Zug heraus und verprügelten den Mann. Vor ohnmächtiger Wut habe ich erbrochen. Viele Menschen, besonders jene, die keineswegs mit allem einverstanden waren, hatten Angst vor den Schlägertrupps der Nazis, womöglich selber ins KZ zu kommen. Andere wiederum, und ja nicht wenige, waren mit dem, was da geschah, ganz einverstanden. Seit 1931/32 waren politische Gewalttätigkeiten auf der Straße gang und gäbe. Viele, auf Sicherheit bedacht, auf Ordnung, meinten, nun werde endlich einmal aufgeräumt. Hinzu kam noch, dass die NS-Propaganda damals täglich neue Gräuelmeldungen über einen angeblich geplanten kommunistischen Putsch ausstreute. Da erschien fast jeden Tag eine andere Horrormeldung. Danach planten Kommunisten in zahlreichen Städten und Dörfern Brandstiftungen, Sprengstoffanschläge auf Eisenbahnen, lebenswichtige Betriebe und öffentliche Gebäude, Giftmischungen in Brunnen und Speisen, Geiselnahme und Erschießungen von Frauen und Kindern, Mordanschläge auf Repräsentanten des Staats in der NSDAP. So absurd das klingt, viele haben das geglaubt.
Zum Beispiel ich, das siebenjährige Kind. In unserem Dorf in Pommern an der Ostseeküste hieß es damals, es sei bei Kommunisten eine Mordliste mit den Namen von 7 Bürgern gefunden worden, die umgebracht werden sollten. Als 6. Onkel Hans. Wochenlang zitterte ich vor Angst, fürchtete jede Nacht ein kommunistisches Mordkommando vor der Tür. Als wir an einem Abend hoch zum Bismarckturm zur NS-Siegesfeier gingen, ließ meine Mutter das Licht in allen Zimmern brennen. Die Kommunisten sollten glauben, die Familie sei zu Hause und sich nicht trauen, einzubrechen. Als ich an einem Mittag von der Schule kommend einem alten Mann begegnete, der mich nach meinem Namen fragte, war ich überzeugt, jetzt fängt dich die Kommune, jetzt ist es um dich geschehen. Kommunisten, da war ich ganz sicher, schreckten nicht davor zurück, auch Kinder umzubringen. War es deshalb nicht ganz richtig, dachte ich, sie ins KZ zu bringen? Wie man sich KZs vorzustellen hatte, wusste ich nicht recht. Die Erwachsenen sagten manchmal, der und der sei jetzt im Konzertlager. Aber dann drohten sie uns wieder, wenn du nicht artig bist, kommst du ins KZ. Ich besaß mit meinen 7 Jahren ein festes Feindbild. Feinde waren an erster Stelle Kommunisten, dann die Sozis und die Polen, Polacken, wie man verächtlich sagte. Zwar war mir noch kein einziger Pole, Sozi oder Kommunist begegnet, aber ich hatte mir doch Vorstellungen gemacht, warum man diese Menschen hassen müsse. Das wusste ich bei anderen, die es, wie ich hörte, außerdem noch zu bekämpfen gelte, nicht einmal zu sagen. Freimaurer zum Beispiel verabscheute ich, ohne die geringste Vorstellung von ihnen zu haben. Und wenn ich von unserem Fenster aus Walter Meißner im Nachbarhof Kienspalten sah, schimpfte ich Doppelverdiener vor mich hin, aufgeschnappt von irgendwem. Obwohl ich nicht begriff, bekam denn Walter als ein Zimmermann doppelt Lohn? Lange bevor der erste Albiker ein Nazi wurde, waren viele Albiker schon Antisemiten. Wer deutschnational im Dorfe dachte, der dachte meistens auch, dass das internationale Judentum schuld an der Wirtschaftskrise, dem Parteienhader, schuld an allem Unglück sei. Juden, so hieß es von klein auf um mich herum, scharten Geld zusammen, saugten Nichtjuden aus und machten sich an blonde Mädchen ran. Darum dürfe man auch nicht beim Juden kaufen und sich nicht von einem jüdischen Arzt behandeln lassen. Doch weil Dr. Biebergeil ein besserer Arzt als andere war und weil Mürberg wie Jacobi in ihren Textilgeschäften billige und gute Waren verkauften, wurde das Gebot heimlich oft durchbrochen. Als jedoch die NSDAP aufrief, am 1. April als Abwehraktion gegen das Weltjudentum jüdische Geschäfte, jüdische Ärzte und Rechtsanwälte zu boykottieren, konnte sie sich ihres Erfolges bei uns sicher sein. Goebbels verkündete:
Meine Volksgenossen und Volksgenossinnen, heute Morgen um 10 Uhr hat der Boykott begonnen. Er wird bis um die Mitternachtsstunde fortgesetzt. Er vollzieht sich mit einer schlagartigen Wucht, aber auch mit einer imponierenden Manneszucht und Disziplin.
Deutsche Wahrheit von der Judentyrannei! Deutsche, werdet euch auf sich bei Juden!
Die altehrwürdige Vossische Zeitung aus dem jüdischen Ullstein Verlag am folgenden Tage.
Unter stärkster Anteilnahme ganz Deutschlands, wie auch des Auslandes, ist die gestrige Aktion zur Abwehr der deutsch-jüdischen Propaganda im Allgemeinen ruhig und mit größter Planmäßigkeit durchgeführt worden.
Dagegen die Frankfurter Zeitung?
Wer fühlt nicht, dass wir unmittelbar an der Grenze stehen, wo sich entscheiden muss, wohin der Weg uns künftig alle führen wird?
Wegsteine 1933, 7. April.
Ein neues Beamtengesetz verlangt die Entlassung aller jüdischen Beamten aus dem Staatsdienst.
11. April.
Ein neues Gesetz über die Rechtsanwaltschaft verbietet die Zulassung von Juden.
22. April.
Jüdische Ärzte werden von der Tätigkeit für Krankenkassen ausgeschlossen.
25. April.
Die Zahl der jüdischen Studenten wird beschränkt.
4. Mai.
Jüdische Arbeiter und Angestellte werden aus Behörden entlassen.
6. Mai.
Entlassung aller jüdischen Honorarprofessoren, Privatdozenten und Notare.
7. August.
Nach einem Befehl der Reichswehrführung ist die Eheschließung mit jüdischen Frauen für Armeeangehörige verboten.
Beim Pfarrer erheben sich, der Reichspräsident erhebt sich, die Kirche. Und der Reichspräsident schreitet an der rechten Seite des Altars zur königlichen Gruft. Er liegt dort an den Werken Friedrichs des Großen und Friedrich Wilhelms des Ersten einen Kranz nieder. Die Kränze lagen wegen des Staatsaktes auf den Stufen des Altars. Die beiden Pfarrer stehen jetzt zur Seite der Grufttür. Der Herr Reichspräsident kehrt aus der Gruft zurück. Die Herren seiner Begleitung schließen sich an.
21. März 1933. Der Tag von Potsdam.
Die große Stunde der Selbstbesinnung der deutschen Nation an der heiligen Stätte des Preußentums ist beendet. Der Geist dieser Stätte wird seine unsterbliche Kraft erweisen in dem Aufbauwerk, das die nationale Regierung erfüllen wird. Hier hat Adolf Hitler diese Arbeit symbolisch begonnen. Hier hat er der Welt gezeigt, dass Gott der große Alliierte Friedrichs bei Deutschland ist, weil Deutschland wieder mit Gott sein will.
3 Wochen davor, am 5. März, war ein neuer Reichstag gewählt worden. Trotz Terror und massiver Propaganda hatte die NSDAP mit knapp 44% weder die Mehrheit der Stimmen noch der Mandate gewinnen können und ging nun daran, den Reichstag als Verfassungsorgan auszuschalten. Zunächst einmal wurde er an diesem 21. März mit einem Staatsakt in der Potsdamer Garnisonskirche feierlich eröffnet. Warum in Potsdam? Potsdam stand für Preußen, preußische Traditionen. Potsdam, die Residenz der Hohenzollern, stand für das kaiserliche Deutschland, das durch die Novemberrevolution gestürzt worden war, dessen Feinde auch die Feinde der neuen Herren waren. Hitler erhob Anspruch auf das Erbe Friedrich des Großen und der Hohenzollern. Die alte Größe sollte mit der neuen Kraft symbolisch verbunden werden.
Die Stadt ist geschmückt mit Hakenkreuzbannern und schwarz-weiß-roten Fahnen des alten Kaiserreichs. Vor der Garnisonskirche sind eine Ehrenkompanie der Armee und eine der SA angetreten. Reichswehr, SA, SS und Stahlhelm paradieren gemeinsam. Auf der Galerie der Kirche sitzen Generalfeldmarschälle, Generale und Admirale der Kaiserzeit, im Schiff die nationalsozialistischen Abgeordneten in ihren braunen Hemden, flankiert von Abgeordneten der Deutschnationalen und des Zentrums. Hindenburg und Hitler drücken sich die Hand.
Ein Bild, das vielen Deutschen Tränen der Rührung und des Glücks in die Augen treibt. Und so war es auch gedacht. Der Händedruck des Feldmarschalls und des Gefreiten aus dem Ersten Weltkrieg sollte das neue, auf nationalen Traditionen begründete Bündnis aller wahren Deutschen, die nationale Revolution, symbolisieren. Bürgertum, Beamtenschaft, Armee und gleichzeitig die Arbeiter fest in den Hitlerstaat einbinden. Sozialdemokraten, Kommunisten, Pazifisten und Juden waren aus dem Bündnis ausgeschlossen. Berlin, 2 Tage später, am 23. März. In der Krolloper tritt der neue Reichstag zusammen, um über das Ermächtigungsgesetz abzustimmen. Die gewählten Abgeordneten der KPD sind nicht dabei. Ihre Mandate waren für ungültig erklärt worden. Der sozialdemokratischen Fraktion gehört Wilhelm Hoegner an, nach 1945 bayerischer Ministerpräsident. Er erinnert sich.
Der weite Platz vor der Krolloper war mit schwarzen Menschenhaufen bedeckt. Wilde Sprechchöre empfingen uns. Wir wollen das Ermächtigungsgesetz. Junge Burschen, das Hakenkreuz an der Brust, musterten uns frech, versperrten uns schier den Weg, ließen uns richtig Spießruten laufen und riefen uns Schimpfworte zu wie Zentrumsschwein, Marxistensau. In der Krolloper wimmelte es von bewaffneter SA und SS. Der Sitzungssaal war mit Hakenkreuzen und ähnlichem Zierat ausgeschmückt. Die Diplomatenlogen und Zuhörerränge waren überfüllt. Als wir Sozialdemokraten unsere Plätze auf der äußersten Linken eingenommen hatten, stellten sich SA und SS-Leute an den Ausgängen und Wänden hinter uns im Halbkreis auf. Ihre Mienen ließen nichts Gutes erwarten.
Dann kündigte Hitler das neue Gesetz an, mit dem das Parlament der Regierung für 4 Jahre die volle Gesetzgebung überließ, sich also selbst entmachtete.
Nach der Regierungserklärung wurde eine Pause eingelegt. Der frühere Reichskanzler Dr. Wirth kam zu uns her und sagte verbittert, die Mehrheit der Zentrumsfraktion sei gewillt, Hitler das Ermächtigungsgesetz zu bewilligen. Sie befürchteten bei Ablehnung den Ausbruch der Nazi-Revolution und blutige Anarchie.
Nicht nur die Abgeordneten des Zentrums, auch die der Deutschnationalen Volkspartei, der Bayerischen Volkspartei und der Deutschen Staatspartei stimmten für das Ermächtigungsgesetz. Für die Sozialdemokraten begründete ihr Fraktions- und Parteivorsitzender Otto Wels das Nein. Als er zum Rednerpult ging, war es so still im Saal, dass man von draußen die drohenden Sprechchöre hören konnte.
Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Nach den Verfolgungen, die die Sozialdemokratische Partei in der letzten Zeit erfahren hat, wird niemand von ihr billigerweise verlangen und erwarten können, dass sie für das hier eingebrachte Ermächtigungsgesetz stimmt. Niemals noch, seit es einen deutschen Reichstag gibt, ist die Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten durch die gewählten Vertreter des Volkes in solchem Maße ausgeschaltet worden, wie das jetzt geschieht. Die Herren von der Nationalsozialistischen Partei nennen die von ihnen entfesselte Bewegung eine nationale Revolution. Nicht eine nationalsozialistische. Das Verhältnis ihrer Revolution zum Sozialismus beschränkt sich bisher auf den Versuch, die sozialdemokratische Bewegung zu vernichten.
Zuletzt richtete Otto Wels mit halb erstickter Stimme unseren Gruß an die Verfolgten und Bedrängten draußen im Lande, die schuldlos nur ihres politischen Bekenntnisses wegen bereits die Gefängnisse und Konzentrationslager füllten. Den weiblichen Abgeordneten unserer Fraktion rannen die Tränen über die Wangen. Einige schluchzten fassungslos.
Wer unter den Nazi-Gegnern hoffte, durch Zugeständnisse Schlimmeres zu verhindern, wurde bald eines anderen belehrt. Knapp ein halbes Jahr, nachdem Hitler Reichskanzler geworden war, wurde das Gesetz gegen die Neubildung von Parteien erlassen. KPD und SPD waren bereits verboten. Die anderen Parteien lösten sich mehr oder minder freiwillig auf. Dem ging die Zerschlagung der Gewerkschaften voraus. Ausgerechnet am Tage nach dem 1. Mai, der von der Regierung Hitler zum gesetzlichen Feiertag erklärt worden war. Damit hatten die Nazis ein altes Ziel der Arbeiterbewegung verwirklicht. Die Gewerkschaften ließen sich durch diesen Schachzug täuschen und riefen zur Teilnahme an den 1. Mai-Demonstrationen auf. Am nächsten Morgen gab es ein böses Erwachen.
2. Mai 1933. Überall werden die Gewerkschaftshäuser durch SA besetzt, Funktionäre abgesetzt, vielerorts verhaftet. Das Gewerkschaftsvermögen wird beschlagnahmt. SA-Trupps reißen schwarz-rot, goldene und rote Fahnen von den Wänden, Akten aus den Schränken und zerschlagen das Mobiliar. Papier fliegt haufenweise auf die Straßen. Bilder der Verwüstung.
Wir haben die Aktion durchgeführt, um dem Marxismus zuerst seine materielle Grundlage zu nehmen. Wie es unser Führer so treffend heute sagte, um ihm die Milchflasche zu entziehen, damit er sich nicht neu aufstärken kann. Mit Marxisten verhandeln wir nicht, sondern die vernichten wir.
Das war Robert Ley, der Führer der Deutschen Arbeitsfront. Dieser Front sollen sich jetzt alle schaffenden Deutschen, Arbeiter der Stirn und der Faust, anschließen.
In ihr soll der Arbeiter neben dem Unternehmer stehen. Ihr hohes Ziel ist die Erziehung aller im Arbeitsleben stehenden Deutschen zur nationalsozialistischen Gesinnung. Sie wird dafür sorgen, dass die soziale Ehre des Betriebsführers wie seiner Gefolgschaft zu einer entscheidenden Triebkraft der neuen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung werden kann.
Die Rechte war es, die Hitler an die Macht brachte. Sie gab sich dem folgeschweren Trugschluss hin, mit ihm und seinen Leuten werde man schon fertig werden. Ja, hätten diese Schreier erstmal Verantwortung zu tragen, werde es mit dem Geschrei schon bald vorbei sein. Dann könne man sich diese Leute nützlich machen. Wir haben uns Hitler engagiert, frohlockte Papen. Es war genau umgekehrt. Hitler hatte Papen engagiert. Die Rechte und mit ihr ein großer Teil der Beamtenschaft, der Juristen und des Offizierkorps ließen sich blenden durch die Schlagworte von der nationalen und der legalen Revolution. Die NS-Propagandisten, sich der Abneigung vieler Deutscher gegen eine offene Revolution als Synonym für Unordnung und Chaos wohl bewusst, wurden nicht müde zu betonen, dass sich in Deutschland zwar alles grundlegend ändern müsse, dem stimmten viele zu, dass jedoch alles legal zugehen müsse. Die Notverordnung vom 28. Februar, vom Reichspräsidenten unterschrieben, das Ermächtigungsgesetz, von der Mehrheit des Reichstages gebilligt, ging es nicht legal zu? Der Historiker Karl Dietrich Bracher.
Die Bedeutung dieser Legalitätstaktik mit revolutionärem Anspruch kann gar nicht überschätzt werden. Sie hat, wie wir bei einer Durchleuchtung des geschichtlichen Verlaufs von Fall zu Fall feststellen können, die entscheidenden Phasen und Zusammenhänge bestimmt, die der totalitären Machtergreifung neuen Typs ihre so verführerische Wirkung aufgeprägt und jeden Widerstand rechtlicher, politischer oder auch geistiger Art so schwierig, ja, wie viele meinen, praktisch fast unmöglich gemacht haben.
Hier liegt auch eine der Hauptursachen für das Versagen der Linken. Bis es zu spät für einen erfolgreichen Widerstand geworden war, hielten die Führer der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften streng am Legalitätskurs fest und betrachteten es als erste Aufgabe, ihre Organisationen keinem Verbot auszusetzen. Zumal auch sie Hitler maßlos unterschätzten und seine Regierung für eine Episode hielten. Der SPD-Politiker Rudolf Breitscheid, der später im KZ Buchenwald ums Leben kam, am 31. Januar in einer parteiinternen Sitzung.
Wenn Hitler sich zunächst auf dem Boden der Verfassung hält, und mag das hundertmal Heuchelei sein, wäre es falsch, wenn wir ihm den Anlass geben, die Verfassung zu brechen. Wenn Hitler den Weg der Verfassung beschreitet, steht er an der Spitze einer Rechtsregierung, die wir bekämpfen können und müssen. Aber es ist dann eben eine verfassungsmäßige Rechtsregierung.
Ein Generalstreik, wie ihn die Kommunisten fordern, wird verworfen. Wieder Breitscheid.
Verspricht man sich davon einen Erfolg, wenn man vielleicht einen ganzen Tag streikt? Danach gehen die Arbeiter in die Betriebe zurück. Und Hitler wird sich sagen, das Schlimmste ist überstanden. Die größere Gefahr wäre die, wir und die Gewerkschaften geben die Parole aus, zurück in die Betriebe. Und die Kommunisten fallen uns in den Rücken und sagen, hier muss die Revolution weitergetrieben werden. Dass ein Teil unserer Anhänger sich dadurch beeinflussen lässt und dass dann eine Bewegung entsteht, die von der Staatsmacht zusammen mit der Reichswehr im Blute der Arbeiter erstickt wird.
Hier klingt jenes Misstrauen gegen die Kommunisten an, das ein einheitliches Handeln der Arbeiterparteien verhindert hat. Dieses Misstrauen war gewiss nicht unberechtigt. Ja, zu einer Zeit, da es darauf angekommen wäre, Menschen mit unterschiedlichsten Überzeugungen im Widerstand gegen Hitler für die Demokratie zu vereinen, schwelgte die KPD noch in der Illusion, der Sturz der Republik werde Deutschland reif machen für die kommunistische Revolution, ein Rätedeutschland. Forderte zum Beispiel in einem Flugblatt zur Reichstagswahl am 5. März:
Marschiert mit uns unter den roten Freiheitsfahnen des kommenden Sowjetdeutschland.
Zu einer Zeit, da Entscheidendes von der Einheit der Arbeiterbewegung abhing, in den letzten Jahren vor Hitler und selbst noch nach dessen Machtantritt, erklärte die KPD auf Weisung Stalins die SPD zum Zwillingsbruder der NSDAP, zur Partei des Sozialfaschismus, der Hauptkampf gelten müsse, und machte vor 1933 mehrmals gemeinsam mit den Nationalsozialisten Front gegen die SPD. Deren Misstrauen kam also nicht von ungefähr. Auch die Kommunisten, seine ersten Opfer, hatten den Faschismus unterschätzt.
Freunde, du bist du die Wirtin, die blonde Wirtin im Miratal. Freunde, du vor allen Sorgen bist du geborgen bei ihr allemal. Bei einer blonden kann rein in der goldenen Gans, da küssen die Buben die Maden beim Tanz. Bei einer blonden kann rein, ja, da ist das so brauch, und sowas, das freut einmal doch.
Manchmal bringt die Katrein dir auch selber den Wein, und sie setzt sich zu dir, bist du mal allein. Die Katrein ist so lieb und der Wein ist so gut,
dann wird mir dein Sauber zum Lachen.
Bei der blonden Katrein in der goldenen Gans, da küssen die Buben die Maden beim Tanz. Bei der blonden Katrein, ja, da ist das so grau, und sowas, das freut einmal so.
Ein Lied geht um die Welt, ein Lied. es wird nie verklingen, man wird es ewig singen. Flieht auch die Zeit, das Lied bleibt in
Sommer 1933. Im Konzertcafé spielt die Kapelle die beliebtesten Schlager des Jahres. Auf den runden Marmortischen liegen eingedeutschte Speisekarten. Denn die Gastwirte sind angehalten, Fremdwörter zu vermeiden. Was noch nicht deutsch ist, soll nun deutsch werden. Ausgenommen die Don-Kosaken unter Sergej Jarow, die sich, ob Demokratie, ob Diktatur, unablässig in die deutsche Seele singen. Ausgenommen noch Greta Garbo, die schöne Schwedin, zu bewundern in der Verfilmung von Vicky Baums Roman Menschen im Hotel. Obwohl die Jüdin Vicky Baum inzwischen auf der schwarzen Liste steht. Zwar heißen die Kinos undeutsch Urania, Scala, Kapitol. Aber die Ufa-Lustspiele, Komödien und Klamotten und die Ufa-Stars, wie Luise Ullrich, Magda Schneider, Karin Hart, sind deutsch. Oder stammen aus Österreich, dem Heimatland des Führers. Der nuschelnde Moser und Paul Hörbiger. Die Wessely und Wolf Albach-Retti. Später auch berühmt als Vater seiner Tochter Romy. Deutsch ist der Autor des neuen Bestsellers Die Feuerzangenbowle, Heinrich Spörl. Für deutsche Frauenkleidung, deutsche Edelkultur werben die Annoncen. Die deutsche Frau kauft deutsche Tomaten, deutschen Kohl, steht im Völkischen Beobachter zu lesen, sitzt auf deutschen Stühlen, schreitet über deutsche Teppiche. Und deutsch ist jener Kammerjäger, der in einer deutschen Zeitung annonciert: Vorbei ist alle Not, ich mach se Mause tot. Ratten, Mäuse, Russen, Schaben, speziell Wanzen samt der Brut. Herren und Damen zu den oberen 10.000 zählend vergnügen sich in diesem Sommer bei den deutschen Tennismeisterschaften, die ein Deutscher, Gottfried von Kramm, gewinnt. Schade, dass der deutsche Manfred von Brauchitsch auf Mercedes das große Autorennen auf der Berliner Avus nicht für sich entscheiden kann, obwohl die deutsche Haute Volée auf der Terrasse sitzt.
In der vorderen Reihe sitzt die Kronprinzessin Cecilie. Sie hat ein dunkelblaues Kostüm mit langer Jacke an und eine hellgraue kleine Strohsock. Der Kronprinz ist auch erschienen und begrüßt Bekannte. Er kennt hier auch eine Menge Leute. Der zweite Sohn des Kronprinzenpaares, der bekanntlich in Amerika bei Ford arbeitet, ist auch anwesend. Das ist Prinz Louis Ferdinand. Beide sehen wir an den Tischen. Prinz Auwi in Hakenkreuzuniform, eben begrüßt er Minister Goebbels. Überall wird er lebhaft begrüßt. Frau Goebbels sitzt mit dem italienischen gesamten Paar. Exzellenz Ciarutti ist in Beige mit Dunkelbraun. Einige Tische weiter sitzt der englische Botschafter mit Gattin und Tochter. Sehr elegante Lady Rumbold ist ebenfalls in Beige, was scheinbar sehr beliebt ist dieses Jahr. Hat auch ein braunes Hütchen auf.
Wenn schon nicht deutsch, dann wenigstens mit braunem Hütchen. Das Mitteldeutsche Reisebüro in Leipzig bietet 7 Tage Sommersonne an der deutschen Ostseeküste für nur 53 Reichsmark an, einschließlich D-Zug und Dampferfahrt von Stettin nach Swinemünde auf der Insel Usedom.
An den Stränden der usedomschen Inselbäder weht ein neuer Wind. In Ahlbeck, dem Familienbad des Berliner Mittelstands, sind viele der schwarz-rot-goldenen Fähnchen an den Strandburgen verschwunden. Dort flattert jetzt das Hakenkreuz. Im vornehmen Bansin, genannt Klein Potsdam, fühlt der Gast deutsch-national und flaggt am Strande weiter schwarz-weiß-rot. Im Atlantik wohnen neben altem Adel, pensionierten Offizieren, die ersten Goldfasane, wie man die Herren in Braun spöttisch nennt. Zwischen Ahlbeck und Bansin, im Bedeker mit 3 Sternen als eins der feinsten Ostseebäder ausgezeichnet, Heringsdorf. Manche der Stammgäste promenieren noch die lange Seebrücke entlang. Andere sitzen schon in Zürich oder Wien, wer weiß wo. Wenn ein Kind aus Ahlbeck und ein Kind aus Heringsdorf sich zanken, schreit das Kind aus Ahlbeck: Du stammst ja aus einem Judenbad. Wie eh und je wandert der Eismann von einer Strandburg zu der anderen und klatscht mit seinem Spachtel für ein 6er grünes Waldmeister auf die Waffeltüte. mit hochgekrempelten Hosenbeinen stark der Strandfotograf mit seinem hochbeinigen Fotokasten und dem schwarzen Tuch dazu durch den Muschelstreifen nahe dem Ufer, im Gefolge seinen Freund unter einem Eisbärfell. Zur Erinnerung, die Kinder mit dem Eisbär. Na, wie wär's denn, schöne Frau? Über die Dünen streicht der Hundekitscher und steckt Hunde ohne Steuermarke in den Sack. Pass bloß auf, dass dich nicht der Hundekitscher fängt, droht der alte Fischer dem kleinen Mädchen mit dem rosa Makko-Schlüpfer, das davon träumt, ein Badegastkind zu sein. Gäste machen mit dem Seestern oder auch der Tosca auf der Ostsee Mondscheinfahrten, sitzen beim Droschkenkorso in blumengeschmückten Kutschen, amüsieren sich in der Taverne Ahoy mit dem Stimmungskünstler Adi Münster. Zum Trost kauft sich das Kind die neuen sauren Drops, die es jetzt gibt, schwarz-weiß-rot, innen mit einem Hakenkreuz zum Lutschen.
Sommer 1933. Eine Schlacht ist ausgebrochen. Eine Abwehrschlacht gegen die Arbeitslosigkeit, melden die Zeitungen. Angriffswellen rollen. Dann wird die Abwehrschlacht zur Arbeitsschlacht. Nahezu 6 Millionen Arbeitslose, 17,4% waren im Januar 1933 bei den Arbeitsämtern registriert. Jetzt sollen es nur noch knapp 4,5 Millionen sein. Städte, Kreise und Provinzen wetteifern. Regenwalde und Neustettin ohne Arbeitslose. Auch Königsberg als erste Großstadt. Hitler kommt zugute, dass die Weltwirtschaftskrise zu Ende geht und einer neuen Konjunktur weicht, die sein Reichsbankpräsident Dr. Hjalmar Schacht, er bestimmt die Wirtschaftspolitik der ersten Jahre, kräftig anheizt. Über Schatzanweisungen werden öffentliche Mittel für die Instandsetzung von Gebäuden, den Bau von Kleinsiedlungen und Versorgungsbetrieben bereitgestellt. Anstelle von Maschinen wird verfügt, seien, wo immer möglich, Menschen einzusetzen. Tausende von Schreinern, Installateuren, Maurern profitieren von hohen Subventionen und Steuervergünstigungen für Wohnungsreparaturen und Umbau. Aber die eigentliche Grundlage der wirtschaftlichen Erholung war die Aufrüstung. Schon 1933 gab die Reichsbank an große Firmen wie Krupp und Siemens Rüstungskredite. Die Wehrmacht, die 1933 vom Haushaltsfonds für öffentliche Ausgaben 23% beanspruchte, bekam 1934 schon 49% und 1938 74%. Strategische Überlegungen, nämlich wenn nötig motorisierte Truppen möglichst schnell befördern zu können, spielten eine entscheidende Rolle, als die Reichsregierung im Sommer ein Gesetz über den Bau von Reichsautobahnen erließ. Straßen des Führers werden sie genannt.
Achtung! Achtung! Es meldet jetzt der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen, Dr. Todt, dem Führer.
Mein Führer, ich melde die Arbeitsbereitschaft der ersten deutschen Reichsautobahn. 720 Arbeiter sind angetreten, auf ihren Befehl die Arbeit zu beginnen.
Achtung, Achtung, es übergibt jetzt der Vorsitzende des Vorstandes der Reichsautobahnen, Dr. Dortmüller, dem Führer einen Spaten.
Die Flagge geht hoch. Der Führer von dem Platz vom Mikrofon weggegangen und schreitet langsamen Schrittes die Loren zu. Seinem Gefolge begleitet. Er kippt die Lore. Der Sand rollt die Uferböschung herunter. Die Arbeitsmänner stehen mit ihren Spaten darum. Die zweite Lore wird gekippt. Sein Arbeitsmann kippt die dritte Lore. Führer Adolf Hitler ist an der Spitze der Arbeitsmänner, die Spaten geschultert tragen, zur Arbeitsstätte gegangen.
Der erste Spatenstich bei uns zu Hause machte ihn der Gauleiter im Wald zwischen Heringsdorf und Albig, wo am Fuß des Bismarckturms eine Tinkstätte errichtet wurde für Kundgebungen, Feldgottesdienste und germanische Weihespiele. Trompeter Tim wilderte nicht länger und klaute nicht mehr Holz im Wald, weil der Führer auch ihm wieder Arbeit gab. Verteidigen alte Leute heute ihren Führer, glauben damals. In den ersten Jahren war es ja doch ein Aufbau, sagen sie. Auch Mutter, die noch immer nicht recht wusste, was sie von dem Proletarier Hitler halten sollte. Er war ihr, der Tochter eines aufgestiegenen Proletariers, nicht vornehm und nicht fein genug, gestand dem Führer zu, er bringe endlich die Leute von der Straße. Alles immer nur mies machen, sei ja auch nicht recht.
Und außerdem war es gefährlich. Runderlass des preußischen Ministerpräsidenten Göring vom Juni 33.
Es ist in der letzten Zeit verschiedentlich beobachtet worden, dass Beamte, Angestellte und Arbeiter in der Unterhaltung mit anderen Personen Äußerungen bekunden, die geeignet sind, Unzufriedenheit über die von der nationalen Regierung getroffenen Maßnahmen zu erzeugen und Misstrauen zu sehen. Es handelt sich um Personen, die man mit dem Ausdruck Miesmacher treffend kennzeichnen kann. Miesmacher sind als verkappte Marxisten anzusehen. Ein Unterlassen von Anzeigen der betreffenden Personen werde ich als eine betonte Solidaritätserklärung mit solchen Wühlern und Hetzern betrachten müssen.
Auch Gerüchtemacher werden verhaftet. Die Leipziger Neuesten Nachrichten vom Juli 33.
Mehrfach ist in dieser Zeit davor gewarnt worden, etwas weiter zu erzählen, was sozusagen den Stempel der Unwahrheit im Gesichte trägt. Die sächsische Pressestelle weist darauf hin, dass gegen Personen, die den nationalsozialistischen Freiwilligen Arbeitsdienst in irgendeiner Weise durch Verleumdungen in Misskredit bringen wollen, unnachsichtig vorgegangen wird.
In diesem Sommer 1933 versuchten wir, junge Leipziger Kommunisten, wo immer möglich legal und illegal Widerstand zu leisten. Als Lehrling musste ich damals zweimal wöchentlich die Buchdruckerlehranstalt besuchen. Unser Deutschlehrer, NSDAP-Mitglied, hatte mich beauftragt, in der nächsten Stunde zwei Gedichte vorzutragen, anhand derer wir Form und Versmaß bestimmen sollten. Als ich hörte, dass die SA am Tage vorher in den Meierschen Häusern wieder Kommunisten überfallen, zusammengeprügelt und verhaftet hatte, warf ich meine vorbereiteten Gedichte fort und sprach zwei andere vor der Klasse. In dem einen hieß es, die Jugend müsse sich die Lehren von Marx und Lenin aneignen, und das andere war, glaube ich, von Bruno Schönlang und ging ungefähr so. Wir sind wie Wogen, wir sind wie Wellen, wir weichen nur, um erneut vorzuschnellen. Jubelt nur, jubelt, ihr jubelt zu früh, wir sind Ozean, uns dämmet ihr nie. Der Lehrer war bleich und erregt. Schließlich sagte er irgendetwas über die Form, aber nichts weiter. Ich wollte einfach eine Demonstration für meine Genossen machen. Etwa um die gleiche Zeit bestellte mich Kurt Lenge vom Kommunistischen Jugendverband in den Schönefelder Park und sagte, nun sei die Zeit gekommen, illegal zu arbeiten. Ein Genosse namens Ossi werde sich mit mir in Verbindung setzen, und so geschah es auch. Eines Tages, als ich von der Arbeit nach Hause fuhr, flüsterte mir ein Radfahrer zu, ich bin Ossi und soll dir einen Gruß bestellen. Ossi brachte mich dann mit einem der Hauptverantwortlichen für den Widerstand in Sachsen, mit Herbert Schlotterbeck, zusammen, der mich beauftragte, eine kleine Druckerei zu finden, die bereit sei, Fluchblätter für uns zu drucken. Ich redete dann mit verschiedenen Druckern. Eine Möglichkeit zerschlug sich, weil ich damals zu unerfahren im Widerstand gewesen bin. Und schließlich druckten wir mit Freunden selber Fluchblätter auf einer roten Printmaschine und gaben sie an Ossi weiter. Bis zum Herbst gelang es noch, in Leipzig selbst Fluchblätter und provisorische Zeitungen illegal zu drucken. Danach kam das illegale Material, die junge Garde und die rote Fahne, durch Kuriere über die Grenze aus der Tschechoslowakei. Etwa 50.000 Hitlergegner waren im Sommer 1933 schon in Gefängnissen und Lagern.
Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Doch für uns gibt es kein Klagen, ewig kann nicht finster sein. Einmal werde
und Materialismus für Volksgemeinschaft und idealistische Lebensauffassung. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx und Tauschke. Gegen Dekadenz und moralischen Verfall, für Zucht und Sitte in Familie und Staat. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner. Gegen seelenzersetzende Überschätzung des Triebslebens, für den Adel der menschlichen Seele. Ich übergebe dem Feuer die Schriften der Schule Sigmund Freud.
Gegen literarischen Verrat am Soldaten des Weltkrieges, für Erziehung des Volkes im Geiste der Wehrhaftigkeit. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Erich Maria Remarque. Gegen dünkelhafte Verhunzung der deutschen Sprache, für Pflege des kostbarsten Gutes unseres Volkes. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Alfred Herr. Oh. Gegen Frechheit und Anmaßung, für Achtung und Ehrfurcht vor dem unsterblichen deutschen Volksgeist, verschlinge Flamme auf die Schriften der Tucholsky und Ossiewski.
Bücherverbrennung in Berlin am 10. Mai. Auch in anderen großen Städten werfen Studenten Werke ihrer Lehrer auf die Scheiterhaufen, Bücher von Weltrang in die Flammen. Deutschland kehrt zurück ins Mittelalter. Eine neue Inquisition beginnt. Erich Kästner wird Augenzeuge der Verbrennung seiner Bücher.
Ich stand vor der Universität in Berlin, eingekeilt zwischen Studenten in SA-Uniform, den Blüten der Nation, sah unsere Bücher in die zuckenden Flammen fliegen und hörte die schmalzigen Tiraden des kleinen, abgefeimten Lügners Goebbels. Begräbniswetter hing über der Stadt. In dem folgenden Jahrdutzend sah ich Bücher von mir nur die wenigen Male, die ich im Ausland war. In Kopenhagen, in Zürich, in London. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, ein verbotener Schriftsteller zu sein und seine Bücher nie mehr in den Regalen und Schaufenstern der Buchläden zu sehen. In keiner Stadt des Vaterlandes.
Beschlagnahmt, verbrannt, verboten wurden auch so unterschiedliche Autoren wie Vicky Baum, Bert Brecht, Ernst Bloch. Die bekannten Romanciers Alfred Döblin, Leon Feuchtwanger und Josef Roth. Namen der Weltliteratur wie Franz Kafka, die Brüder Mann, Stefan und Arnold Zweig. Beschlagnahmt, verbrannt, verboten wurden die Bücher der Kleistpreisträgerin Anna Segers, des rasenden Reporters Egon Erwin Kisch, Karl Zuckmeiers, Else Laske Schülers und vieler anderer Autoren. Sie galten nun als undeutsch, als Hetzliteratur, als Schmutz und Schund.
Einer wird vergessen. Einer, dessen Werk die Nazis missverstanden hatten. Oskar Maria Graf. Als er erfährt, dass seine Bücher auf einer weißen Autorenliste des neuen Deutschland stehen, protestiert er öffentlich in Wien.
Diese Unehre habe ich nicht verdient. Nach meinem ganzen Leben und nach meinem ganzen Schreiben habe ich das Recht zu verlangen, dass meine Bücher der reinen Flamme des Scheiterhaufens überantwortet werden.
Um das kulturelle Leben gleichzuschalten, wird ein Mammutministerium, das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, gegründet und Dr. Goebbels, dem begabten Agitator des Dritten Reiches, unterstellt. Über den Totalitätsanspruch seiner Partei lässt Goebbels keinen Zweifel.
Nachdem die nationalsozialistische Idee den Staat erobert hat, flutet sie unaufhaltsam in das öffentliche Leben hinein und macht vor keinen Gesetzen, keiner Lehre, keiner Organisation, vor keiner Partei, ja vor keinem Denken und Fühlen halt. Sie will die gesamte Kultur in eine Verbindung mit bewusster, politisch-weltanschaulicher Propaganda setzen. Denn diese rangiert unter den Künsten, mit denen man ein Volk regiert, mit an erster Stelle.
Im Herbst 1933 werden Kulturkammern gegründet. Die Reichsschrifttumskammer sowie entsprechende Organe für Presse, Rundfunk, Theater, Musik und bildende Künste. Bald darauf wird verfügt, dass jeder, der künftig noch veröffentlichen, auftreten, ausstellen will, Mitglied der für ihn zuständigen Kammer sein muss.
Wir kennen das heute aus den kommunistischen Ländern Osteuropas. Wer nicht genehm ist, wird aus seinem Berufsverband entweder ausgeschlossen oder erst gar nicht aufgenommen. So war es auch in Deutschland ab 1933. Viele Schriftsteller und Künstler emigrierten damals, andere blieben. Zum Beispiel der Philosoph Karl Jaspers, der Lyriker Oskar Lörke, Käthe Kollwitz und Ernst Barlach, ohne sich anzupassen. Andere, zum Beispiel der Dramatiker Gerhard Hauptmann, der Philosoph Oswald Spengler, der Schauspieler Gustav Gründgens, indem sie sich anpassten. Ein so bedeutender Autor wie Gottfried Benn fand sich zunächst sogar bereit, öffentlich gegen seine Kollegen in der Emigration zu polemisieren.
Wollen Sie, Amateure der Zivilisation und Troubadour des westlichen Fortschritts, endlich doch verstehen, es handelt sich hier um eine neue Vision von der Geburt des Menschen, vielleicht um eine alte, vielleicht um die letzte großartige Konzeption der weißen Rasse, wahrscheinlich um eine der großartigsten Realisationen des Weltgeistes überhaupt. Wer wäre ich, mich auszuschließen? Weiß ich denn etwas Besseres? Nein. Meine geistige und wirtschaftliche Existenz, meine Sprache, mein Leben, meine menschlichen Beziehungen, die ganze Summe meines Gehirns, danke ich doch in erster Linie diesem Volke. So kommt es, dass ich mich denen zur Verfügung stelle, denen Europa, wie Sie schreiben, jeden Rang abspricht.
Sätze, von denen sich Benn später distanziert.
Nach den großen Sommerferien begann die Schule mit einer Flaggenehrung. Das hatte es vorher nicht gegeben. Wir traten in Dreierreihen an und der neue Hausmeister, SS-Mann Zöppel, zog langsam die neue Fahne hoch. Wir grüßten mit dem deutschen Gruß Heil Hitler. Die Lehrer Brandenburg und Christian, Sozialdemokraten, durften nicht mehr unterrichten. Schönschreiben und Singen fielen jetzt manchmal aus, weil wir irgendwo Spalier stehen mussten. Zum Beispiel, als Onkel Hans und seine Freunde die Hakenkreuzflagge auf dem Gemeindeamt aufzogen. Oder als Feldmarschall von Mackensen in der Uniform der Totenkopfhusaren die Insel Usedom besuchte. Eines Tages im November wurden wir vor ein großes Wappenschild der Hitlerjugend, das im Schulflur lag, geführt und mussten einzeln einer Lehrerin 5 Pfennig geben. Damals war das noch viel Geld. Danach durfte jedes Kind einen Nagel in das Wappenschild einschlagen. Die Lehrerin belehrte uns, dass auch der Herr Reichspräsident die Nagelung vollzogen habe, weil die Idee der Nagelung nationalsozialistisch sei. Deshalb bestehe Nagelpflicht. Kurzum, es handelte sich um eine Aktion zugunsten des neuen Winterhilfswerks, WHW, was einige Kinder mit »Wir hungern weiter« übersetzten. Ich war einfach nur zu ungeschickt. Mein Nagel steckte krumm in dem Gebilde und ich schämte mich. Und noch etwas war jetzt neu in unserer Schule. Die Erstklässler, die jährlich zur Erinnerung an ihr erstes Schuljahr von George Becker, dem Fotografen, geknipst wurden, posierten nicht mehr vor dem farbig-schaurigen Schaubild »Rettung Schiffsbrüchiger mit einer Windhose«, sondern nun vor einem Bild des Führers, der leicht vorgebeugt, die linke Hand gestützt auf seinen Oberschenkel, wohl auf einem Hocker saß.
Neue Richtlinien für den Geschichtsunterricht erlassen vom Reichsminister des Innern.
Von der Vorzeit an muss die Bedeutung der Rasse gebührend berücksichtigt werden, da sie den Urboden darstellt, an dem alle wurzelhafte Eigenart der Einzelpersönlichkeit sowie die der Völker erwächst. Ein weiterer Gesichtspunkt ist der völkische Gedanke im Gegensatz zum internationalen. Den Geschichtsunterricht aller Stufen muss der heldische Gedanke in seiner germanischen Ausprüfung verbunden mit dem Führergedanken unserer Zeit, der an älteste Vorbilder deutscher Vergangenheit anknüpft, durchziehen.
Während wir Kleinen noch Schmuck reinmalten, lernten die älteren Kinder schon, dass wir alle zum Führen berufen seien, weil wir der nordischen Rasse angehörten.
Der spätere Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, Bernhard Rust, 1933.
Seien wir in diesen Tagen nicht ungerecht sentimental. Ich muss einen Teil der deutschen Hochschullehre ausschalten, auf dass die deutsche Hochschule wieder in der Synthese von Forschung und Führung der Jugend ihre Aufgaben erfüllen kann. Die deutsche Jugend lässt sich nun einmal heute vom fremdrassigen Professor nicht führen. So wenig sie sich führen lässt von jenem, der geistig abgeirrt ist, von Deutschland und seinem Wesen. Ich muss einen deutschen Nachwuchs haben. Ich mache es den Herren nicht arischer Abstammung keineswegs zum Vorwurf, dass sie aus Blutinstinkt selbstverständlich versucht haben, den blutsmäßig ihnen näherstehenden Privatdozenten und Assistenten heranzuziehen. Aber ich kann das nicht weiter zulassen. Wir müssen in Zukunft einen arischen Nachwuchs auf den Universitäten haben, sonst werden wir... den Anschluss verlieren.
Nach solchen Grundsätzen sollten wir auch in der Hitlerjugend lieben und hassen lernen. Ich wurde mit 7 ein Hitlerküken in der Kükengruppe. Wir trugen abscheulich farbene braune Kleider und einen Blumenkranz im Haar, gehäkelt oder frisch gesteckt, überreichten bei Aufmärschen SA-Führern Blumensträuße und sagten dabei Gedichte auf. Ich bin ein Hitlerküken, seht, wie mir das braune Kleidchen steht. Und bin ich groß und bin gescheit, dann trage ich auch solch Ehrenkleid. Am stärksten blieb mir jener Nachmittag in Erinnerung, an dem die Frau des Doktors mit uns in den Wald zog. Wir setzten uns im Kreis zusammen und Meta Eichler las uns aus dem Buch »Kinder, was wisst ihr vom Führer?« vor. Es begann mit der Geschichte des Ersten Weltkrieges.
In der Zeit, von der ich euch erzählen will, in der in Deutschland alles gut und recht war, da haben die Franzosen Angst vor unserer Tüchtigkeit bekommen und sind neidisch auf uns geworden. Auch die Engländer und Russen sind neidisch geworden. Mir fällt da eben ein Märchen ein, das ihr alle kennt. Da ist auch jemand neidisch und böse geworden. Wisst ihr, wen ich meine? Die schöne Königin, die Schneewittchens Stiefmutter war. Von Schneewittchen wisst ihr, dass es weiß war wie Schnee und rot wie Blut und schwarz wie Ebenholz. Schwarz, weiß, rot sind auch unsere deutschen Farben. So war die stolze Königin neidisch auf das schöne schwarz-weiß-rote Schneewittchen, ebenso wie England und Frankreich neidisch wurden auf unser tüchtiges schwarz-weiß-rotes Deutschland. Und so wie die Königin das Schneewittchen umbringen wollte, so wollten auch England und Frankreich und die anderen Nachbarn Deutschland umbringen. Doch glücklicherweise hat Gott diesem Deutschland, nachdem es durch inneren Verrat besiegt worden war, einen Mann wie Hitler geschenkt. Und wenn ihr abends im Bett liegt und an alle guten Menschen denkt, die ihr lieb habt, dann denkt ihr auch an Adolf Hitler. Und ihr bittet den lieben Gott für ihn, beschütze unseren Führer und hilf ihm bei seiner großen Aufgabe. Amen.
An diese Zeit zurückdenkend frage ich mich, was hat uns Kinder damals eigentlich zu so gläubigen Hitlerjungen und Mädchen werden lassen? Ich denke, es war unter anderem diese blasphemische Vorstellung, Adolf Hitler sei von Gott gesandt und habe das durch Parteiengezänk und Kommunistenhetze entzweite deutsche Volk geeint und groß gemacht. Wir fühlten uns in einer großen Gemeinschaft, der deutschen Volksgemeinschaft, aufgehoben und begriffen nicht, wie menschenverachtend schrecklich dieses Wort war, das uns so heilig klang. Du bist nichts, dein Volk ist alles. Wir fühlten uns erhoben und wir wurden ständig neu erhoben. So viele politische Feiern und Weihestunden, wie es 1933 gab, hat es vorher und wohl auch nachher nie gegeben. Was es alles gab, zum Beispiel einen Ehrentag des deutschen Handels, Festtage der deutschen Kavallerie und den Tag der deutschen Mutter, eine Ostland-Treuefahrt der deutschen Kraftfahrerverbände, die Reichsbuchwoche und einen NS-Großflugtag. Im Oktober zum Tag der deutschen Kunst in München kredenzten Rokokodamen und Herren den Gästen Tee und Gebäck zu der Weise eines Mozartschen Menuetts. Tänzerinnen, so berichtete die Zeitung, zauberten köstlich beschwingte Anmut schöner Leiber herauf.
Aber dann schreitet ein Gauleiter der NSDAP in brauner Uniform zur Bühne und ernst und schwer klingen seine Worte in den festlichen Saal. Deutschland ist aus dem Völkerbund ausgetreten. Das fährt wie ein Blitz hinein in die festliche Versammlung. Aber von hinreißender Wirkung ist es, wie nun Staatsminister Esser in blauer Fliegeruniform, straff, ehern, metallisch, die Fäden zieht von dem, was die feindliche Welt da draußen gegen Deutschland in Hass und blindem Argwohn fühlt, hinüber zu dem, was hier in München geschieht. Aufbruch eines Volkes zu einem neuen Leben, in Schönheit und Frieden. Der Gegensatz ist so schneidend, dass er alle Herzen füllt bis zum Rande. Gefüllt bis zum Rande, weiht der Parteigenosse Koch einige Tage später im Kaffeeraum des Finanzamtes Leipzig-Nord ein von den Angestellten gestiftetes Hitlerbild. Die Weihestunde wird eröffnet durch die Kapelle des Musikzuges der SS-Standarte 48 mit dem Largo von Händel, mit dem alle solche Weihestunden eröffnet werden. Nach der Weiherede übergibt Parteigenosse Pahlmann das Bild des Führers der Obhut des Finanzamtvorstehers, der den wertvollen künstlerischen Schmuck in Schutz und Obhut des Hauses übernimmt. Mit dem Siegheil auf den Führer und dem Badenweiler Marsch klingt die Weihestunde aus.
Heute schütteln wir den Kopf über solchen Quatsch. Aber damals bewegte uns solch ein Gerede, oft in fehlerhaftem Deutsch, mit falschen Bildern, Sprechblasen, Sprachblüten, wie auf dieser Feierstunde der Hitlerjugend in Bremen.
Und von diesem Urgefühl beseelt und erblüht, wollen wir dann schaffen, an dem heiligen deutschen Reiche der Zukunft und der Werdenden, das zu bauen uns von unserem Gott, wie eine heilige Verpflichtung in unser klopfendes, pochendes Herz, in unser heißes, fallendes Blut hineingeschriebenes. Und höre an, du deutscher Dom, auf Bremer Boden, das Losungswort, das uns voranklingen soll, in diesem Ringen, in diesem Schaffen. Hoch in den unermesslichen Himmel tragen deine Türme, weit hinein schauen sie in das deutsche Land ringsum. Wenn deine Glocken wieder läuten, dann lass sie auch künden von dem, was du hier erlebtest und schautest. Dann lass auf in ihr Schüttern und Dröhnen hineinklingen dieses unser Losungswort: Deutschland, nicht als Deutschland.
Abwechselnd bedrückt und dann wieder euphorisch, zwischen Hochgefühl und wachsender Beklemmung, schwankten ich und meine Freunde, als der Winter kam. Einige begannen zu ahnen, was uns bevorstand. Im August starb ein kommunistischer Stadtverordneter im Leipziger Polizeigefängnis. Er war zu Tode gefoltert worden. Um die gleiche Zeit berichtete die Presse, der Staatssekretär im preußischen Justizministerium, es war Freisler, der spätere Präsident des Volksgerichtshofs, habe sich über die Behandlung der Gefangenen in den Gefängnissen, über den Humanitätsdusel in Zuchthäusern beklagt.
Bisher war es so, dass sich die Strafgefangenen sagen konnten, die Strafanstalt sei ein kostenloses Hotel, das sie gut versorgt und in dem es sehr angenehm ist. In Zukunft werden sie aber nichts mehr fürchten, als wieder in dieses Haus hineinzumüssen.
In Zukunft, auch das stand in der Zeitung, werde auch derjenige mit dem Tode bestraft, der durch Gräuelpropaganda das Ansehen des Staates antaste oder einen Angehörigen der SA gefährde.
Bei der Todesstrafe ist nicht einzusehen, warum da und dort, wo einmal französisches Recht galt, als Vollstreckungsmittel die Guillotine gelten soll, die übrigens dem deutschen Volk absolut fremd ist. Sie wurde also beseitigt, ebenso das Fallschwert. Die Todesstrafe wird jetzt durch Erschießen oder Erhängen, in Preußen durch das Beil vollzogen. Es ist das übrigens die allersicherste Todesart, die noch niemals zu irgendwelchen Beanstandungen Anlass gegeben hat.
Im September wurden in Leipzig jeden Tag Wohnungen durchsucht, auch Lauben- und Schrebergärten, und über 300 Nazi-Gegner wurden verhaftet. Doch uns beseelte der Gedanke, auf uns und unseren Widerstand komme es jetzt besonders an, denn im Leipziger Reichsgericht hatte der Reichstagsbrandprozess begonnen. Der Brandstiftung, des Hochverrats und anderer Verbrechen waren nicht nur der Holländer van der Lubbe, sondern auch der deutsche Kommunist Ernst Torkler, der Bulgare Georgi Dimitrov, einer der führenden Funktionäre der Kommunistischen Internationale und zwei weitere Bulgaren angeklagt. Leipziger Kommunisten versuchten während des Prozesses einen Pressedienst herauszugeben, Fluchblätter zu verteilen, Mauern und Häuserwände mit unseren Losungen zu bemalen. Dimitrov verteidigte sich glanzvoll, nicht als Angeklagter, sondern als Ankläger gegen die wahren Brandstifter trat er auf. Und das waren für uns die Nazis. Wir waren sehr stolz auf ihn.
Leipzig im November, 31. Tag im Reichstagsbrandprozess. Hermann Göring, jetzt preußischer Ministerpräsident, wird als Zeuge vernommen. Die Umgebung des Reichsgerichts ist mit starken Polizeiposten besetzt. Nur mit Sonderausweisen darf das Reichsgericht betreten werden. Die Kontrollen sind besonders streng. Unter den Zuhörern sieht man an diesem Tag den amerikanischen Botschafter, mehrere Minister, Roland Freisler. Die Verhandlung beginnt um 10.15 Uhr mit erheblicher Verspätung. Obwohl der Angeklagte Dimitrov am Tage vorher für 3 Tage von den Verhandlungen ausgeschlossen worden war, ist er angesichts des prominenten Zeugen ausnahmsweise wieder zugelassen worden. Der Vorsitzende, Senatspräsident Dr. Bünger, eröffnet die Verhandlung. Dimitrov wünscht eine Erklärung abzugeben. Das wird ihm gestattet. Während er zu reden beginnt, erscheint Göring im Hauptverhandlungssaal. Er trägt eine braune Uniform, ausnahmsweise ohne Abzeichen und Orden. Die Richter, die Zuhörer erheben sich und begrüßen den prominenten Zeugen mit dem Hitlergruß. Der Vorsitzende ersucht Dimitrov, seine Erklärung später fortzusetzen. Göring wird vereidigt und hält dann eine längere Propagandarede gegen das kommunistische Gesindel, rote Strolche, wie er sagt, die den Nationalsozialisten ihm die Schuld am Reichstagsbrand zuschieben wollten. Dimitrov will Fragen stellen, wird unterbrochen. Es kommt zu heftigen Wortwechseln zwischen ihm und Göring, die der Vorsitzende zunächst vergeblich abzuschneiden versucht.
Bekannt ist dem deutschen Volk, dass die sich hier unverschämt benehmen und hierher gelaufen kommen, den Reichstag anstecken und dann hier mit dem deutschen Volk noch solche Frechheiten nicht erlauben. Ich bin nicht hierher gekommen, um von Ihnen mich anklagen zu lassen. Sie sind in meinen Augen ein Gauner, der längst an den Galgen gehört.
Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass Sie keine Kommunisten sind. Wenn Sie jetzt noch ein Wort sprechen, werden Sie wieder hinausgetan. Dass Sie keine kommunistische Propaganda zu treiben haben. Sie haben das zum zweiten Mal jetzt getan. Und können Sie sich dann nicht wundern, wenn der Herr Zeuge derartig aufbraust wie eben. Ich untersage Ihnen das jetzt aufs Strengste. Sie haben, wenn Sie überhaupt Fragen zu stellen haben, haben Sie rein sachliche Fragen, nichts weiter.
Selbstzufrieden.
Ob Sie zufrieden sind oder nicht, das ist mir vollkommen gleichgültig.
Selbstzufrieden. Ich stelle Fragen.
Ich entziehe Ihnen jetzt das Wort nach diesen letzten Äußerungen.
Ich stelle Fragen.
Ich entziehe Ihnen das Wort. Setzen Sie sich hin.
Sachliche Fragen zu stellen.
Ich entziehe Ihnen das Wort nach diesen Fragestellungen.
Haben Sie Angst um diese Frage, Herr Ministerpräsident?
Am Sonnabend, dem 18. November, traf ich mich mit einer Gruppe junger Leute, meinen Freunden, in einer griechischen Studentenkneipe. Die Wirtstochter Penelope stellte uns griechischen Wein auf hölzerne Tische und brachte dazu Brot und Rettich. Immer wieder kamen wir auf Dimi, wie wir sagten, auf Dimitrov zu sprechen und redeten begeistert über unseren Helden. Um Mitternacht stießen wir auf meinen 18. Geburtstag an und dann diskutierten wir bis in den frühen Morgen. Erst gegen 3 Uhr war ich zu Hause.
Leipzig, 19. November. Ein grauer, nebelverhangener Novembersonntag. Es will nicht hell werden an diesem Morgen. Und doch hat die Nacht für Tausende von Leipzigern nur wenige Stunden gehabt. Und doch hört man schon morgens gegen 4 Uhr den Schritt marschierender Kolonnen. Braunhemden. Die Männer von der SA marschieren zu ihren Stellplätzen. Brigadetreffen. Die Führer der sächsischen SA werden in Leipzig weilen. Auf den Bahnhöfen rollen die Züge mit den Standarten von auswärts an. Die Männer im Braunhemd und im feldgrauen Rock stört das nasskalte Wetter nicht. Längst haben sie den Schlaf aus den Augen gerieben und singen nun frisch ihre Marsch- und Kampflieder. Sie glühen vor Begeisterung, vor Freude, dass sie heute vor ihren Führern stehen dürfen.
Sie kamen früh um 6. Ich hatte kaum 3 Stunden geschlafen. Mutter klopfte an die Tür. Heinz, Polizei ist da. Da kam auch schon der eine in mein Zimmer. Während ich mich anzog, behielt er mich im Blick und der andere durchsuchte in dieser Zeit mein Zimmer. Auf dem Tisch lag ein Brief, illegale Post. Daneben ein durchschnittener Zettel. Der Schnitt ging mitten durch das Wort auf diesem Zettel, Fred. Fred, das war der Deckname von Kurt Lengel und ich verstand sofort, Kurt war verhaftet worden. Nachdem ich mich angezogen hatte, nahmen mich die beiden Männer in die Mitte. Auf der Treppe begegneten wir meiner Stiefschwester Lotte, die einen Blumenstrauß im Arme trug und mir zu meinem Geburtstag gratulieren wollte.
Ich wusste gleich, was los war. Heinz und ich taten so, als ob wir uns nicht kennten. Ich hörte noch, wie er zu den beiden Männern sagte, darf ich mir eine Zigarette anzünden? Ja, sagten die. Oben saß die Mutter und sorgte sich. An einem der nächsten Tage habe ich Heinz bei der Firma Bär abgemeldet. Was, sagten die? Ist er krank geworden? Nein, sagte ich. Der ist verhaftet worden.
Sie brachten mich ins Leipziger Polizeigefängnis. Dort nahmen sie mir Schlips und Gürtel, die Schnürsenkel aus meinen Schuhen, die Armbanduhr, das Portemonnaie, die Zigaretten ab und steckten mich in eine Einzelzelle. Nach 1-2 Stunden, nachdem noch 3-4 andere junge Leute aus dem kommunistischen Widerstand verhaftet worden waren, wurde jeder aus seiner Zelle herausgeholt und im Abstand von etwa jeweils 50 Metern mit dem Gesicht zur Wand auf den Flur gestellt. 2 Gestapo-Leute und ein SS-Mann gingen von einem zum anderen und fragten flüsternd, kennst du den und den, weißt du, wo der ist? Dabei stießen sie uns in den Rücken, traten uns und schlugen uns. Ich hörte von den anderen nur die Schreie, ich weiß nicht, das Stöhnen und die Schmerzenslaute. Wie lange das so ging, das weiß ich nicht. Man verliert da jedes Zeitgefühl. Am späten Nachmittag wurden wir in einem offenen Polizeiauto vom Leipziger ins Dresdner Polizeigefängnis überführt. Jeder vom anderen durch einen Gestapo-Mann getrennt. Es regnete nicht mehr, die Sonne war herausgekommen. Die junge Genossin, die mit uns zusammen verhaftet worden war, hatte ganz geschwollene Backen. Man hatte sie dauernd ins Gesicht geschlagen. Mein Bewacher drohte mir die ganze Zeit, wenn ich nicht aussagen würde, werde man mich in einen Sack stecken und in die Elbtalsperre werfen. Zwischen Meißen und Dresden fuhr der Wagen am Elbufer entlang und da sahen wir am jenseitigen Ufer das Elbsandsteingebirge liegen. Es leuchtet zu deinem Geburtstag, dachte ich freudig, denn es leuchtete in der Abendsonne gelb, orange und rot, unvergesslich schön. Bis zu meinem Tod sitzt dieses Bild fest unter meinen Lidern. Und noch immer erfreue ich mich daran. In Dresden wurde ich Kurt Lenge gegenübergestellt. Ich hätte ihn fast nicht erkannt. So hatten sie ihn zugerichtet. Und wieder Püffe, Schläge und unaufhörlich die Beschimpfungen, Dreckskerl, rotes Schwein, dich machen wir fertig, dich kriegen wir auch noch weich. Einer der Vernehmer schmiss mir eine Schreibmaschine ins Kreuz und dann fielen sie mich zu mehreren an. Sie sahen in Linken einfach keine Menschen mehr. Einer der politischen Gefangenen trat in den Hungerstreik, ein anderer hängte sich in seiner Zelle. Ich gehörte zu denen, die sich geschworen hatten, uns kriegen sie nicht klein, wir halten durch. Damals waren wir ja noch jung und kräftig, doch es war schwerer, als wir ahnten. Im Dezember kam ich dann ins Dresdner Gefängnis, die Mathilde, und in einer Zelle dort erlebte ich, vertieft ins Grönerscher Wörterbuch der Philosophie, den Heiligen Abend 1933. Es war das erste von 8 Weihnachtsfesten, die ich als politischer Gefangener verbrachte. Unter Hitler und viel später in den 50er Jahren unter Ulbricht in der DDR.
Deutsche Weihnacht sollten erstmals alle die begehen, die sich zu der neuen Volksgemeinschaft ohne Linke, Liberale, Juden, Pazifisten zählten. Deutsche Weihnacht 1933. Was sollte das bedeuten? Der Pfarrer Dr. Markgraf von der Leipziger Markuskirche sah es so.
Ein neues Wunder der Liebe haben wir heutigen erlebt. Der Individualismus hat weichen müssen dem Sozialismus. Das Internationale dem Nationalen. Lieblosigkeit und Selbstsucht der selbstlosen Liebe. Staunend erleben wir das neue Gotteswunder, dass Millionen umgewandelt wurden ins Gegenteil. Die Liebe hat neu gesiegt auf breiter Linie.
Deutsche Weihnacht 1933. Am 23. Dezember werden die Urteile im Leipziger Reichstagsbrandprozess verkündet und in den Weihnachtsausgaben der Zeitungen kommentiert. Der Angeklagte van der Lubbe wird zum Tod verurteilt. Dimitrov und die anderen kommunistischen Angeklagten werden freigesprochen. Es gab noch unabhängige Richter. Die Leipziger Neuesten Nachrichten bedauerten, dass kein Volksurteil gesprochen worden sei.
Dieser Urteilsspruch wird den deutschen Volksgenossen nicht befriedigen. Es wurde während der 3 Monate beispiellosen florentischen Ringens viel zu viel juristisch und viel zu wenig deutsch gesprochen.
Weihnachtsfeier der Eisenbahner im Berliner Sportpalast am Heiligen Abend 1933.
Doch auch unter den Christen kam es zu Spaltungen und führte zu blutigen Kriegen. Die Landsknechte sind im Begriff, sich anzugreifen. Doch aus Ehrfurcht vor dem Kreuz strecken sie die Waffen und lagern friedlich am Feldfeuer. Doch auch dieser Frieden war nur ein Scheinfrieden. Der Gelbteufel brachte uns den Weltkrieg und in seinen Folgen den Zusammenbruch Deutschlands. Da schenkt uns Gott in höchster Not den Retter, unseren Führer. Unsere herrliche SA!
Da fragte ich mich, was für eine Kälte muss über die Leute gekommen sein? Wer schlägt da so auf sie ein? Dass sie jetzt so durch und durch erkaltet, so helft ihnen doch und tut das in Bälde, sonst passiert euch etwas.